Ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Barbara Stelzer und dieser Podcast inspiriert dich, deine Gesundheit und deine Lebenskraft in einem gemeinsam gesund zu stärken.
Ja, danke, dass du wieder mit dabei bist in unserem gemeinsam Gesundhaus-Podcast. Bei mir ist Privatdozent Dr. Christian Blank aus Erlangen und auf unseren freundschaftlichen Spaziergängen hier durchs Berchtesgadener Land gemeinsam mit seinem Hund Theo diskutieren wir über viele Dinge und eben auch darüber, was mich fasziniert, Christian, dass du eigentlich eben aus der Wissenschaft hier kommst, dich aber auch viel mit Komplementärmedizin und auch mit Homöopathie beschäftigst. Was braucht es deiner Meinung nach denn für ein Weltbild, dass wir Homöopathie viel besser verstehen?
Grüß dich, Barbara. Ganz herzlichen Dank für die Einladung und bedanke mich auch für diese sehr spannende Frage, die gar nicht so einfach in einem Satz zu beantworten ist, aber vielleicht passt sie auch deswegen ganz gut in diesen Podcast. Was braucht es für ein Weltbild? Ich glaube, das ist an der Stelle manchmal ganz gut, wenn man nochmal zu diesen Grundfesten der Homöopathie zurückgeht. Ein Punkt, den man verstehen muss, das glaube ich in der Person Hahnemanns. Hahnemann war ein Wissenschaftler seiner Zeit. Hahnemann war durch und durch Wissenschaftler. Und im Endeffekt, Hahnemann war, so würde ich das jetzt formulieren, ich hoffe, das stimmt auch medizinhistorisch, ja, ein Vertreter des Naturalismus. Das heißt also, seine Erkenntnis kam durch eine sehr genaue Naturbeobachtung. Und das zieht sich auch wirklich durch das gesamte Werk Hahnemanns durch. Hahnemann war ein extrem guter Beobachter und viele Dinge, die Hahnemann vor 250 Jahren da formuliert hat, die sind heute immer noch gültig. Also auch Dinge zum Beispiel zur Pharmazie, zur Pharmakologie, zur Wirkung von Morphin zum Beispiel. Das sind alles Sachen, wo er allein aufgrund dessen, dass er einfach sehr gut beobachtet hat und sehr wach war, einfach Dinge beschreiben konnte. Daraus leitet sich auch ab, dass zur damaligen Zeit die Homöopathie im Endeffekt eine wissenschaftliche Herangehensweise war. Das heißt, es basierte auf einer Naturbeobachtung. Das ist ganz wichtig, weil das so in der heutigen Diskussion immer so ein bisschen untergeht. In der heutigen Diskussion schaut es ja immer so aus, als wäre das irgendwie so gleichbedeutend mit ESO und Spiri und Wutschen und Wedeln und irgendwie das so was ganz Obskures. Ich glaube auch, das ist schon mal ein Punkt, dass du ohne ein Verständnis dessen, wie die Welt damals getickt hat und wie man damals im Endeffekt gedacht hat und wahrgenommen hat, sich sehr hart tut. Und das ist zum Beispiel auch so in der Herangehensweise zur Homöopathie ganz wichtig. Das ist mir auch erst im Verlauf meiner homöopathischen Ausbildung und meiner Studien bewusst geworden. Du musst dich auch teilweise in das Wording der damaligen Zeit einlassen. Also du musst quasi verstehen, was meinen die eigentlich überhaupt. Das ist natürlich so ein bisschen schwierig, weil das so ein bisschen die Homöopathie dann so manchmal auch so ein bisschen verstaubt erscheint, ne? Und wir sind ja in einer Zeit, wo Fortschritt ganz wichtig ist, wo im Endeffekt Fortschritt vielleicht auch viel schneller stattfindet als früher. Und für die damalige Zeit war das bahnbrechend, aber für uns heute ist das ja alter Hut, das ist ja schon 250 Jahre alt. Auf der anderen Seite ist natürlich ein spannender Punkt, wenn aus der Zeit von vor 250 Jahren gibt es auch genügend Dinge, die die Zeit nicht überdauert haben. Das heißt, es ist eine Methode, obwohl man die eigentlich genauso wenig an manchen Stellen erklären kann wie damals, hat die trotz alledem 250 Jahre überdauert.
Und ja, oder auch gerade in Indien ist genau, es ja fast Staatsmedizin.
Genau, also, da gibt es 500.000
ausgebildete Homöopathen.
Genau, oder auch zum Beispiel, wenn in Amerika, Nordamerika Homöopathie nicht so en vogue gewesen wäre, hätten wir Homöopathie heute nicht mehr in Europa. Das wäre irgendwann verschwunden. Das heißt also, man muss eher so die Frage stellen, also was ist dahinter, dass das quasi so viele Jahre überdauert und dann immer noch irgendwie heute angewendet wird. In diesem Weltbild, das, was dazwischen vielleicht schwieriger war, heute vielleicht sogar wieder leichter wird, das, was eine Grundannahme in der Homöopathie ist, dass es ja darum geht, dass da irgendwie Information, Reiz, Energie, eine Imbalance in der Energie heilt. Letztendlich, es gibt im Menschen eine Kraft, die den Menschen gesund erhält. Das war die Grundannahme Hahnemanns. Sozusagen eine Kraft für Selbstheilung, für Regeneration, für Wachstum. Diese Kraft kann aus der Balance kommen, dadurch entsteht Krankheit. Und es kommt jetzt quasi von außen ein minimaler Reiz. Und dieser minimale Reiz führt dazu, dass dieses System wieder in die Balance kommt. Das war jetzt vielleicht in den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, was viel schwieriger zu verstehen ist als heute. Heute ist es eigentlich so, wenn ich jetzt sagen würde, naja, ist doch eigentlich ganz logisch, dass der Flügelschlag eines Schmetterlings im Amazonas ein Wetterphänomen bei uns in Nordeuropa auslösen kann, dann würde jeder sagen, ja, das habe ich schon mal gehört. Das heißt also, so dieses Grundprinzip, dass ein minimaler Auslöser irgendwas Großes bewegen kann. Oder auch überhaupt dieses Denken, dass alles Energie ist, ist vielleicht in einem schulmedizinischen Kontext sehr schwierig, weil wir in der Schulmedizin uns sehr, sehr hart tun, quasi da rauszugehen aus diesem Ursache-Wirkungsprinzip, was ja eher so mechanistisch Newton-mäßig ist, und hin eher in ein energetisches Weltbild, weil wir das als Mediziner und Medizinerinnen viel schlechter greifen können. Ja? Also in Energiequanten zu denken, wenn du einen Körper vor dir hast und wenn du im Endeffekt weißt, okay, da gibt es jetzt den und den Antikörper und dann gibt es den und den Rezeptor, das ist halt schon sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, das ist auch das Grundproblem ohne diesen Ansatz. Es gibt da irgendwas wie Energie und es gibt irgendwas Unsichtbares, was eine Wirkung hat, ist das Verständnis von Homöopathie sehr, sehr schwierig. Auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch so, dass die Homöopathie auch Fragen offen lässt. Das ist zum Beispiel erstens die Frage, wie kann das sein, dass etwas, was du aus der Stofflichkeit hineinbringst in eine Nichtstofflichkeit, also quasi von sichtbarer Materie ins Unsichtbare durch diese Verschüttelungen, trotzdem eine Wirkung hat. Und je weniger drin ist, umso mehr soll das funktionieren. Und da gibt es bis zum heutigen Tag zwar Erklärungsversuche, aber noch keine abschließende Geschichte. Und jetzt kommt was, was durch und durch menschlich ist. Und das ist in der Wissenschaft übrigens nicht anders, wie in allen anderen Wahrnehmungs- und Denkbereichen. Wir als Menschen hätten ganz gerne eine abgeschlossene Geschichte. Eine Geschichte, die plausibel ist, die einen Anfang und ein schlüssiges Ende hat. Und immer wenn da sozusagen das nicht zu unserer Wahrnehmung, nicht zu unserem Weltbild passt, dann ist das was, was wir von Haus aus ablehnen. Und ich glaube, das ist auch evolutionsbiologisch ganz richtig so, weil es immer ein Risiko ist. Und da gibt es wirklich Punkte in der Homöopathie, wo wir auch trotz alledem heute noch immer nach 250 Jahren noch keine gute Erklärung haben. Das heißt, die ist offen.
Wie die Homöopathie wirkt.
Also, genau, dass also dieses, sie wirkt, dass sie wirkt, das kannst du natürlich messen. Ne? Und da gibt es quasi die Wahrnehmung des einzelnen Therapeuten. Der sagt, jetzt habe ich 5-mal als falsches Medikament verwendet, das heißt, ich habe 5-mal einen Placebo-Effekt bemüht und jetzt beim 6. Mittel auf einmal passiert was und da passiert quasi was Ungeheuerliches. Ja? Das ist ja dann die Diskussion mit den Meta-Analysen, dass je nachdem, wie du deine Meta-Analyse strickst, die positiv oder negativ ausfällt. Das hat auch ein bisschen was mit diesem Beobachtereffekt zu tun, was du beweisen willst. Und da ist eben die Meta-Analyse sehr anfällig dagegen. Nicht anders wie häufig in der Medizin ist es halt so, dass es sich wandelt. Und dann ist natürlich auch das grundsätzliche Problem, es käme keiner sonst in der Medizin auf die Idee, eine gesamte Therapierichtung mit einer Meta-Analyse abzudecken, weil normalerweise würde man eine Meta-Analyse auf ein Arzneimittel, auf eine Therapie, auf eine Fragestellung beziehen. Und bei den Homöopathikern hat man das so gemacht, man hat alles in eine große Meta-Analyse gepoolt, was auch ein bisschen mit diesem David und Goliath zu tun hat. Man muss natürlich ganz klar sagen, wenn man einfach mal guckt, wie viele Publikationen es zu schulmedizinischen Themen gibt und wie viele Publikationen es dann effektiv zur Homöopathie gibt und wie viel Förderung in den einen und wie viel Unterstützung in den anderen Bereich ist, das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Das heißt auch, klar, wenn ich viel mehr Geld hinein investiere, dann werde ich natürlich auch hochwertigere Studien bekommen. Das ist auch immer das Problem. Das ist auch immer so die Frage zum Beispiel der Studiengrößen. Das heißt also, die Homöopathie hat wohl irgendeine Wirksamkeit, aber sie kann kein schlüssiges Konzept anbieten. Das macht es sehr schwierig. Ein weiteres, was auch ganz schwierig ist, ist dieses Verständnis dafür, dass quasi das gleiche Arzneimittel beim einen im Endeffekt nur Symptome auslöst und beim anderen diese Symptome dann wegmachen soll. Das ist natürlich sowas, was eigentlich unserer Logik widerspricht und wo selbst nach 250 Jahren im Endeffekt immer noch keine plausiblen Antworten da sind. Und ich glaube, das ist eines der Hauptprobleme in der Akzeptanz von Homöopathie auch.
Kannst du dir vorstellen, dass die Antworten kommen in den nächsten 1, 2, 3 Jahrzehnten? Wir sind ja insgesamt so an einer Schwelle, dass so quantenphysikalisches Bewusstsein doch einen größeren Raum einnimmt. Es ist ja auch dieser Professor Baumgartner dran mit seiner Grundlagenforschung, der da seit mit einem Team dran ist, die nachzuweisen, wie Homöopathie wirkt. Kannst du dir vorstellen, dass wir das noch erleben?
Also ich glaube schon, dass das durchaus sein kann, dass einfach sich unser Weltbild so verändern wird, dass das für uns in 50 bis 100 Jahren komplett normal ist, auch wenn vielleicht die Grundidee dahinter eine andere ist. Und das hat jetzt was mit der Entstehungsgeschichte von Homöopathie zu tun. Also Hahnemann hat einfach Beobachtungen gemacht. Diese Beobachtungen kann man auch nicht wegdiskutieren. Die hat er auch gut beschrieben.
Nur das hat er sehr gut dokumentiert, seine ganzen Versuchsreihen.
Aber letztendlich ob der Schluss, den er daraus zieht, also dieses Weltbild, was er daraus generiert, das Erklärungsmodell, ob das am Schluss stimmen wird, da bin ich sehr im Zweifel. Also da wird irgendwas rauskommen und da wird man irgendwann sagen, okay, ich bringe da mal ein Beispiel dafür. Zum Beispiel diese Theorie der Psora, die Hahnemann allein aufgrund seiner Krankheitsverlaufsbeobachtung postuliert hat, die kann man eigentlich heute mit dem Wissen über Pathologie nicht halten. Das kann nicht funktionieren. Aber die Phänomene, die er da beschreibt, die gehen in eine Richtung, die letztendlich erahnen lassen, dass es damals schon Beobachtungen gab, die wir heute unter dem Begriff der Epigenetik zum Beispiel zusammenfassen. Ja? Dass es quasi bestimmte Krankheitseigenschaften gibt, die der Körper unabhängig von Genetik und Umwelt mitbringt. Bestimmte Reaktionsmuster, die vorgegeben sind. Das heißt also,
sich auch beeinflussen lassen.
Die sie dann auch beeinflussen lassen.
Mit einem ähnlichen Reiz offensichtlich.
Genau, und der spannende Punkt ist, wenn man das jetzt zu Ende denkt, ja, hat er ein Phänomen beobachtet, er hat es einfach nur falsch erklärt. Und da braucht man einfach von der Homöopathie auch eine gewisse Offenheit. Es könnte auch sein, dass da was ganz anderes rauskommt, als was wir meinen. Das heißt also, dass es dieses Phänomen wirklich gibt und dass es da auch eine Erklärung irgendwann dafür gibt, aber dass im Endeffekt wir ein Erklärungsmodell über Bord werfen müssen. Und das ist jetzt was zutiefst Wissenschaftliches. Das heißt also, dass ich mein Weltbild verändern muss, dass mein Erklärungsmodell falsch ist. Ja? Ich bringe ein Beispiel. Also natürlich ist es so, dass die Sonne im Osten aufgeht und in der nördlichen Hemisphäre und im Westen untergeht. Und natürlich habe ich das Gefühl, dass im Endeffekt die Sonne um die Erde kreist. Ja? Und das haben wir auch Jahrtausende geglaubt. Und letztendlich, wir sehen ein Phänomen und irgendwann kommt einer und wird uns schlüssig beweisen, das ist genau andersrum, wir kreisen um die Sonne. Und das heißt also, ich muss wissenschaftlich so offen sein, dass ich irgendwann zu einem Zeitpunkt X sage, okay, das Erklärungsmodell, was uns Hahnemann damals an die Hand gegeben hat, das ist einfach so nicht mehr haltbar. Aber das Grundphänomen ist durchaus haltbar. Das gibt es, dieses Phänomen ist da, das funktioniert. Und da glaube ich schon, dass wir in 50 bis 100 Jahren eine Erklärung haben werden, wo wir im Endeffekt unseren Geist, unsere Logik für diesen zukünftigen Zeitpunkt befriedigen können. Ob die dann für immer haltbar ist, das werden wir auch sehen, weil auch das ist typisch, dass im Endeffekt Erklärungsmodelle sich über Jahrzehnte und Jahrhunderte verändern werden. Und es kann auch sein, dass das dann auch nur ein Zwischenstand ist und dann geht es halt irgendwann weiter.
Eigentlich müssen beide Seiten demnach, was du erzählst, ihre Weltbilder einfach mal loslassen oder bereit sein, diese Weltbilder loszulassen, sowohl die Kritiker der Homöopathie als auch die Freunde der Homöopathie.
Der Hauptkritik, und da finde ich so den Ansatz, es gibt so in der integrativen Medizin so den Ansatz, dass man von sogenannten placebo-nahen Verfahren spricht. Das heißt, es sind Verfahren, wo man nicht ausschließen kann, dass ein nicht unerheblicher Anteil vielleicht Placebo ist. Und da geht es ja immer um ein Risiko- und Chanceabgleich. Das heißt also, was ist jetzt eigentlich der schlimmstmögliche Fall, wenn ich mich auf eine homöopathische Therapie einlasse? Schlimmstmögliche Fall ist, dass es genauso gut wirkt wie ein Placebo. Das ist übrigens was dir mit jedem anderen Medikament auch passiert. Also das ist einfach so, ich weiß nicht, bei jeder Schmerztherapie, wenn das Schmerzmittel innerhalb von 5 Minuten wirkt, ob das wirklich ein pharmakodynamisches Event war, dass der Schmerz weg ist, weil das Zeug an einen Rezeptor gebunden hat oder ob das nicht einfach die Erwartung des Patienten ist. Und da gibt es ja auch heute in der Placebo-Forschung genügend Effekte, wo wir im Endeffekt Medikamente entziehen könnten und mit Placebo weiter behandeln könnten, weil der Körper das gelernt hat. Das heißt also, der Worst-Case-Szenario ist, okay, es ist einfach wirklich nur wie Placebo. Und ich glaube, wenn wir mit dieser Sicherheit daran gehen, okay, das ist unser Worst-Case-Szenario, dann könnte da an manchen Stellen ganz viel Besonderes passieren. Also wir würden quasi eher eine Ressource zugänglich machen. Weil letztendlich aus der Angst, es könnte ja nur Placebo sein, nutzen wir eine bestimmte Ressource nicht oder öffnen wir uns einer bestimmten Ressource nicht. Und das ist gerade das, was ich in dieser Homöopathie-Diskussion momentan ganz, ganz furchtbar finde, dass wir im Endeffekt bei aller wissenschaftlichen Diskussion, die ich an sich schon gut finde, und man muss auch Dinge kritisch diskutieren, aber wir machen im Endeffekt Ressourcen, wertvolle Ressourcen, Heilungsressourcen kaputt. Wir nehmen Patientinnen und Patienten eine Ressource weg, die sie nutzen können, um gesund zu werden. Das sind durchaus Ressourcen, die relativ wenig Nebenwirkungen haben, die im Endeffekt relativ kostengünstig im Vergleich zu anderen Methoden sind. Ja, und natürlich wirst du auch immer das Risiko haben, dass deswegen andere effektivere Therapien unterlassen werden. Aber wenn derjenige zum Beispiel nicht zum Arzt geht und im Endeffekt vor lauter Arztphobie sich nicht behandeln lässt, dann ist das das gleiche Risiko und das ist eigentlich das zugrunde liegende Problem. Das heißt, ich habe Angst vor und deswegen verweigere ich irgendeine Therapie. Also das ist so der Punkt. Und letztendlich deswegen bin ich auch der Meinung, dass eine homöopathische Therapie wirklich in fachlich gut geschulte Hände gehört. Und dass du genauso, wie du nicht jeden ein scharfes Skalpell in die Hand gibst und nicht jeden eine Strahlentherapie machen lässt, solltest du halt im Endeffekt auch eine gute Ausbildung haben, wenn du ein solches Verfahren anwendest. Weil jedes Verfahren, auch placebo-nahe Medizin, wird ein gewisses immanentes Risiko haben.
Und wir haben es ja vorher so kurz durchdiskutiert, dass es wäre ja eine total interessante Erfahrung, wenn wir zum Beispiel, wenn ein kompetenter Homöopath, auch ein homöopathischer Arzt am besten, wirklich in einer Verbrennungsklinik begleitend, also da wird ja gar nichts verpasst an Schulmedizin, das ist ja auch unser Anliegen mit diesem gemeinsamen Gesundhaus, hier so Bewusstsein zu schaffen für Kooperation. Wir haben einfach ganz wertvolle Verbrennungsmittel, das ist eine Handvoll Arzneistoffe, wenn die als Erfahrung einfach mal eingesetzt werden würde in so einer Verbrennungsklinik, ganz parallel zu den allen anderen Therapien, die da gemacht werden. Glaubst du, dass man am Ende dann davon ausgehen würde, dass das Placebo-Effekte sind, die man da erzählt? Über einen wirklich längeren Beobachtungszeitraum, über 1-2 Jahre?
Nee, glaube ich nicht. Ich würde da schon sagen, dass da was passiert. Es ist auch eher so das, was so meine Erfahrung ist und was auch so der Austausch, was ja auch, glaube ich, viele homöopathische Kolleginnen und Kollegen überhaupt bei der Stange hält, dass sie im Endeffekt so Heilungserfahrungen gemacht haben, die weit über den Placebo-Effekt hinausgehen. Nur dass das halt im Endeffekt individuelle Erfahrungen sind. Das heißt also letztendlich, wenn man das in evidenzbasierter Medizin übersetzt, ist das halt im Endeffekt dieses unterste Evidenzlevel, was man nie außer Acht lassen darf. Ne? Das ist im Endeffekt die Erfahrung dessen, der da Medizin macht. Der hat ja auch eine Evidenz. Ne? Also ich habe eine individuelle Evidenz, das ist meine individuelle Heilerfahrung und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das gut funktioniert. Genauso wie ja auch in der evidenzbasierten Medizin die Präferenz des Patienten eigentlich mit reingehört in der ursprünglichen Definition von Sackett, so wie es mal angefangen hat. Also es war nicht so, dass evidenzbasierte Medizin nur ist, was in Meta-Analysen bewiesen ist, sondern evidenzbasierte Medizin ist nur, dass ich mir der Evidenz bewusst werde. Das heißt also, ich weiß ganz genau, was habe ich für wissenschaftliche Belege, die mein Handeln rechtfertigen. Und wenn es eben keinen anderen wissenschaftlichen Beleg gibt, dann ist das vielleicht auch meine individuelle Erfahrung. Und so wäre meine individuelle Erfahrung, dass ich mir durchaus vorstellen könnte, dass das einen Effekt hat, dass da was passieren würde, dass wir da Effekte sehen würden. Ähnlich wie das in der anthroposophisch erweiterten Medizin ist, wo man das ja auch eher als Ergänzung auf die Schulmedizin on top sieht. Das heißt also, ja, natürlich macht es Sinn, wenn ich gute chirurgische Verfahren habe, wenn ich gute mechanistische Ansatzpunkte für Symptomkontrolle habe, macht es Sinn, die einzusetzen? Warum soll ich das als Konkurrenz sehen? Und dann on top im Endeffekt noch einen komplett anderen Zugang zu wählen, der vielleicht nochmal ganz andere Ressourcen der Selbstheilung aktiviert. Das wäre ja im Endeffekt eher schade, wenn ich diese Ressource aus weltanschaulichen Gründen nicht nutzen würde. Und ich bringe nochmal ein anderes Beispiel. Es gibt Länder auf der Erde, wo zum Beispiel der Einsatz von Hypnose ganz normal ist, wo Hypnose auch ein Anästhesieverfahren ist. Und im Endeffekt, interessanterweise, das hat ja auch sehr viel mit Kultur zu tun. Das heißt also, wir in Deutschland tun uns gerade da total hart, ja, im Endeffekt Dinge anzunehmen, dazuzunehmen, die im Endeffekt außerhalb unseres, Klammer auf, akademischen, Klammer zu, Weltbildes liegen. Ich glaube, da haben wir einfach ein Problem mit wirklich gelebtem Pluralismus. Also auch das ist, glaube ich, eine Form des Pluralismus. Und dass man im Endeffekt pluralistisch eher in dem Sinn sieht, dass das uns gegenseitig befruchten kann, dass wir da im Endeffekt gegenseitig Ressourcen sehen werden und dass wir aus diesem Konkurrenzdenken raus müssen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Folge aus 250 Jahren Homöopathiegeschichte. Das fängt schon bei Hahnemann an, der sich quasi als Gegenbewegung der damaligen allopathischen Medizin gesehen hat, die ja mit der heutigen Schulmedizin überhaupt nichts mehr gemein hat. Und letztendlich aber dieses Konkurrenzthema und dieser Absolutheitsanspruch, der von beiden Lagern da formuliert worden ist, ich glaube, das tut den Patientinnen und Patienten nicht gut, sondern es geht wirklich um dieses Miteinander, ja, dass im Endeffekt es darum geht, Ressourcen in der Vielfalt bestmöglich zu nutzen. Und ich bringe jetzt nochmal ein Beispiel, also ein anderes, ganz anderes Bild. Das wäre ja genauso, wie wenn ich mich als Künstler dazu verdammen würde, nur noch in Schwarz-Weiß zu malen, obwohl ich im Endeffekt die komplette Palette aus Acryl, Aquarell, Kreide, Pastell und Buntstift und Bleistift zur Hand habe. Aber nein, ich bin davon überzeugt, dass nur die Kohlezeichnung die Lösung ist. Und dann sieht man vielleicht nochmal an diesem Beispiel oder an diesem Vergleich, so ähnlich ist es in der Medizin auch. Und dann gibt es natürlich persönliche Vorlieben. Vielleicht habe ich auch einen Patienten, der einfach nur auf Kohlezeichnung steht. Und vielleicht ist die Kohlezeichnung für den wirklich die Ressource. Und der andere, der will ein kunterbuntes Bild haben mit einem Materialmix. Und für den ist das die Ressource. Und genauso unterschiedlich wie die Heilungsmethoden sind, ist es auch gut so, weil genauso individuell und unterschiedlich sind ja unsere Patientinnen und Patienten und ihre Problemstellungen.
Aber ganz klar ist, die Patienten wünschen sich dieses Miteinander zwischen der konventionellen Medizin und zwischen komplementären Verfahren wie der Homöopathie. Die haben das ja oft auch schon erlebt, wie homöopathische Begleitung so einen Heilungsprozess fördern kann. Und das ist eben unser Anliegen. Und ich mag die Menschen hier wirklich auch motivieren, die Patienten und Patientinnen und die Eltern der Kinder, sich zu engagieren für diese Pluralität im Gesundheitswesen. Für den Einsatz, für das Miteinander von.
Ich glaube auch an der Stelle, und deswegen unterstütze ich solche Initiativen auch, ich glaube auch, dass es hier in der freien Marktwirtschaft gibt es ja quasi diesen Ansatz, dass manchmal der Kunde und die Kundin entscheidet. Letztendlich, wenn die Forderung von Patientinnen und Patienten da ist, wenn im Endeffekt Patientinnen und Patienten sagen, wir wollen so eine Art von Medizin und wir sind auch bereit, uns für diese Art von Medizin zu engagieren, dann wird es mehr bewirken als alle wissenschaftlichen Diskussionen in dieser Welt.
Ja. Ich glaube auch, wenn die Menschen sich wirklich auf die Beine stellen und wenn die aktiv werden, dass da ganz viel passieren kann. Dass da ganz
oder
viel
auch vorangehen vielleicht, kann. Es reicht ja manchmal schon, sei die Veränderung, die du sein willst, nach Mahatma Gandhi, allein wenn du in deinem eigenen Bereich einfach diese Veränderung liest. Das muss ja gar nicht mal bis in die politische Dimension jetzt erstmal gehen, sondern das heißt also, dass man sich überhaupt persönlich auch auf so eine Art Heilungsweg aufmacht und sagt, okay, was gibt es denn für mich sonst noch für Ansatzpunkte? Welche Farbe darf es denn im Malergeschäft sein? Was darf es denn alles sein? Was möchte ich denn auf meinem Bild haben? Das heißt also, dass wir auch als Patientinnen und Patienten ganz bewusst in diese Selbstverantwortung gehen und auch im Endeffekt verstehen lernen, dass wir im Endeffekt unsere Heilung in die Hand nehmen. Also der Arzt, die Ärztin, der Heilpraktiker, die Heilpraktikerin, die Therapeutinnen und Therapeuten, die begleiten uns ja nur. Letztendlich Heilung geht ja von uns aus und letztendlich geht es darum, mir eigentlich das passende Team für meine Problemstellung zusammenzusetzen. Und die Idee ist relativ alt. Das hat im Endeffekt Simonton, einer der Begründer der Psychoonkologie, in den 50er Jahren schon formuliert. Es geht darum, dass ich mir als Patientin und Patient ein Team zusammenstelle und sage, dieses Team passt zu mir und dieses Team wird mich bestmöglich auf meinem Weg der Heilung unterstützen.
Was es eben braucht, ist, dass es möglichst viele gut ausgebildete Ärztinnen, Ärzte, Heilpraktiker, Heilpraktikerinnen gibt für dieses bunte, komplementäre Team, auch für die Homöopathie.
Und ich glaube auch, dass zwar schon der Ansatz ist, gerade wenn man so Sachen wie integrative Medizin macht, das natürlich sehr wünschenswert ist, wenn das quasi in einer Hand liegt. Aber das ist natürlich ein sehr idealistisches Bild. Ne? Kein Mensch kann im Endeffekt alle Heilmethoden dieser Welt in einer Person bündeln. Das übersteigt allein schon unsere kognitiven Fähigkeiten, unsere Zeitressourcen bei Weitem. Das heißt also, wie so häufig ist Problemlösung Teamaufgabe. Und das Wichtigste für das Arbeiten im Team ist, dass wir quasi offen miteinander umgehen und dass wir dem anderen zuhören und dass wir wirklich ein Miteinander versuchen. Auch über vielleicht Denkgrenzen hinweg, auch wenn das Weltbild des anderen vielleicht ein ganz anderes ist, das medizinische Universum ein ganz anderes ist, weil manchmal ist es total spannend, wenn unterschiedliche Erklärungsansätze aufeinandertreffen, wie bereichernd es sein kann, dass man quasi das gleiche Problem aus anderer Art und Weise nochmal aufdröselt.
Ja, das ist ein wunderbares Schlusswort, Dr. Christian Planck, dieses Miteinander, diese Offenheit, diese Pluralität. Und deswegen freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast, diesen gemeinsamen Gesundheitspodcast teilt in eurem Familienkreis und in eurem Bekanntenkreis, die Abo-Kanäle abonniert und einfach beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.
Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Hand in hand we make a start and we
feel strong. We are